Hallo Roland.
Hallo Christoph.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Die Gründungsbegleiter. Heute mit einem ganz spannenden Thema. Heute widmen wir uns dem Thema Gründung als Coach und machen mal einen Realitätscheck. Roland.
Absolut.
Ich habe heute vorbereitet, dass wir uns einmal damit beschäftigen, worum geht es eigentlich, wie sieht der Coaching-Markt so aus, was muss man sich einstellen, wenn man denn so als Coach gründet. Dann werden wir uns anschauen, wie war es eigentlich bei uns. Wir selbst sind ja quasi auch Gründer-Coaches, arbeiten täglich mit ganz vielen anderen Coaches zusammen und haben vor allem mittlerweile auch schon weit über 100 Coaches in die Selbstständigkeit begleitet. Und werden uns sozusagen dem Ganzen mal hingeben und in dieser Folge den Reality-Check machen, ob das, was uns die Werbung verspricht, denn tatsächlich so eingehalten wird. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Und Roland, was denkst du, wie könnte so eine Coach-Gründung eigentlich ablaufen? Was ist so das Wichtigste, was man dabei berücksichtigen sollte?
Ja, bei einer Coach-Gründung ist natürlich das große Thema, dass viele, die als Coach sich gründen wollen, dass es niedrige Hürden da drin gibt. Ne? Also du brauchst kein großes Eigenkapital dazu. Das heißt, also es ist relativ schnell gemacht. Man kann sich also hier mit einer simplen Gewerbeanmeldung oder eventuell im Freiberuf schnell gründen. In seltensten Fällen fallen hier Gründungen im Bereich von anderen Rechtsformen wie Kapitalgesellschaften, GmbH oder UG an. Das heißt also, die Hürde ist relativ niedrig dafür erstmal. Ne? Merken wir immer wieder.
Warum gründen sich eigentlich so wenige Coaches als GmbH?
Naja, eben auch aus diesem Grund, ne? Weil letztendlich das eine Thema ist, dass ich eine GmbH gründe, damit ich eine Haftungsbeschränkung habe. Ne? Als Coach habe ich ja letztendlich kaum Lieferanten in dem Falle. Als Coach, ja, biete ich meine eigene Leistung an. Das Einzige, was vielleicht irgendwo an Verbindlichkeiten anfällt, kann vielleicht mal irgendwo ein Softwarevertrag für Online-Coaching, dass ich da vielleicht eine Software mitlaufen lassen habe. Selbst Miete fällt gar nicht so viel an, denn die meisten Coaches arbeiten ja sogar von daheim aus oder haben sich irgendwo in einem Workspace mit eingemietet und nutzen das wirklich bloß zu diesen einzelnen Zeiten. Und da macht natürlich dann eine Einmietung oder anders gesprochen, da macht eine Rechtsform wie eine GmbH dann eher Sinn bei einem Unternehmen, die sagen, okay, wir haben eigentlich laufende Verbindlichkeiten und sollte es mal nicht so richtig funktionieren, dann sind wir zumindest da über das Haftkapital abgesichert.
Und weil ich als Coach nicht so viele Haftungsrisiken habe, machen das wenige Coaches. Warum es sinnvoll sein könnte, eine GmbH zu gründen, das unterhalten wir uns vielleicht in einer anderen Folge nochmal. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel im Netz, was dazu so kursiert. Jetzt hast du schon gesagt, wir haben relativ wenig Haftungsrisiko. Der nächste große Vorteil, den ich bei einer Gründung als Coach natürlich habe, den auch alle sofort verstehen, ist, haha, ich habe gar keine großen Investitionen. Ich brauche vielleicht eine vernünftige Kamera, ich brauche vielleicht ein Mikro, ich brauche eine Moderationswand, wenn ich das Ganze live mache. Ich brauche irgendwie einen Coachingraum, aber auch den kann ich mir mittlerweile eingerichtet bei verschiedenen Dienstleistern anmieten. Ich habe keine Maschinen und nichts, wo ich große Kredite aufnehmen muss, um es zu bezahlen. Ich kann quasi einfach morgen als Coach starten und das ist ja mal wirklich easy.
Absolut. Und das nächste ist natürlich auch, du hast die komplette rechtliche Freiheit dahinter. Ne? Also es gibt ja, der Begriff Coach an sich ist ja in dem Zuge auch nicht gravierend geschützt. Das heißt, du kannst doch relativ einfach gründen. Nicht wie, wenn ich einen Handwerksbetrieb gründen möchte und muss vielleicht erstmal einen Meister gemacht haben im Zweifel. Ne? Und das macht es natürlich einfach. Wobei, und das wäre auch so mit der erste Tipp für die Leute, die sich natürlich als Coach gründen wollen, ist es nicht bei allen Coaches so der Fall. Beziehungsweise muss ich darauf achten, was biete ich denn als Coach auch tatsächlich an? Denn schnell kann es ja auch mal in die Richtung einer Unterstützungsleistung, vielleicht auch im medizinischen Bereich gehen. Und da muss ich mich ganz klar davon abgrenzen, ne? Weil das ist natürlich ein großes Risiko, wenn ich da zu weit in meiner Leistung gehe.
Und ich kann direkt morgen starten. Und wenn ich mich sogar noch, was ja viele Coaches auch machen, sagen, ich will das jetzt erstmal probieren. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wie gut das läuft. Dann kann ich ja auch den ganzen steuerlichen Ballast, der im Endeffekt mit so einer Gründung und mit dem Unternehmertum einhergeht, ein Stück weit minimieren, indem ich zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung nutze und sage, hey, ich starte mit der Kleinunternehmerregelung, muss in dem Moment gar keine Umsatzsteuervoranmeldung machen, die ja sonst monatlich oder quartalsweise oder jährlich Pflicht sind, sondern ich kann direkt loslegen. Ich muss es auch nicht gegenüber dem Finanzamt ausweisen, kann meine Rechnung schreiben und drunter § 19 Absatz 3 Umsatzsteuer befreit nach Kleinunternehmerregelung und habe damit vielleicht auch, gerade wenn ich Privatkunden als Kunden habe, natürlich den Vorteil, dass 100% des Umsatzes in dem Moment erstmal bei mir bleiben und ich nicht 19% abgeben muss. Dafür gibt es natürlich die Grenzen, 25.000 Euro im Jahr der Gründung beziehungsweise im vorangegangenen Geschäftsjahr, 100.000 Euro im laufenden Jahr, aber das sind alles Themen, die man ja dann im Detail zum Beispiel in so einem Coaching nochmal lernen kann.
Absolut. Und das Thema natürlich, und das sieht man auch in den letzten Café-Studiengründungsmonitor, viele fangen natürlich auch im Nebenerwerb erstmal an mit der gesamten Thematik als Coach. Das heißt also, man hat noch sein normales Tätigkeitsbereich, vielleicht im Anstellungsverhältnis und sagt, okay, hey, ich habe so die ersten potenziellen Kunden, wo ich es mal ausprobieren möchte. Und dann kann man auch im Nebengewerbe quasi anmelden und schon mal als Coach tätig werden, weil ich ja eben gar nicht diese Anfangsinvestition habe und sagen kann, okay, cool, also ich mache mal einen Kunde einfach nebenbei für 1-2 Stunden in der Woche und kann mich da so ein bisschen reinarbeiten.
Aber das Spannende ist, da reden wir ja vom Nebenerwerb. Die Werbung, die wir alle in Social Media ja zur Genüge kriegen, ist: Mach dich selbstständig, starte in einem bestimmten Coaching-Business, mach mit nur 4 Stunden pro Woche Zehntausende Umsatz pro Monat, bau dir eine eigene Gruppe, mach eine Membership, verkauf das online, los geht's. Da ist ja sagenhaft, wie der Werbemarkt von verschiedensten Anbietern überflutet wird mit ganz vielen Versprechungen. Jetzt haben wir auch noch gesagt, wie einfach das Thema Gründen als Coach ist. Lass uns mal in den Realitätscheck gehen.
Ja.
Also wenn es so einfach wäre, dann würde es jeder machen und alle würden nur noch mit der Schubkarre das Geld nach Hause bringen. Niemand müsste mehr arbeiten und niemand würde was anderes tun als Coaching. Wie sieht es denn in der Realität aus?
Ja, die Realität. Man hat das natürlich auch analysiert. Es gibt ja die Raunstudie dazu. Man hat sich mal angeguckt gehabt, was ist so normalerweise das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen für einen Coach. Das liegt relativ hoch mit 89.000 knapp. Da würde jeder sagen, wow, geile Geschichte. Aber was viele halt eben dann tatsächlich nicht mit beachten, ist erstmal das Thema, dass viele Dinge trotzdem abgehen. Das heißt, die Sozialleistung muss ich ja als Coach immer noch mit bezahlen. Das bleibt ja nicht aus, ne? Das geht mit ab. Die Steuern, die ich bezahlen muss, auch die muss ich natürlich irgendwo mit leisten. Und dann sinkt natürlich auch relativ schnell nochmal das Gesamteinkommen, was wir dann dahinter, was netto dann auch wirklich auf dem Konto verbleibt.
Das heißt, wenn wir es mal grob überschlagen, 90.000 Euro Einkommen knapp sind das laut der Rauen-Studie. Da gehen jetzt mal im Falle der gesetzlichen Krankenversicherung, je nachdem, wo die Leute versichert sind, so etwa 22% weg. Dazu kommt, dass wir das Thema Altersvorsorge berücksichtigen müssen, gut für die Coaches. Kann kritisch sein mit der Rentenversicherungspflicht. Wenn die zutrifft, dann kommen nochmal 18,6% für die Rentenversicherung dazu. Ansonsten sagt man für eine ordentliche Altersvorsorge auch nochmal 20-25% des Einkommens. Das heißt, wir sind jetzt so etwa bei, 47%, die man rechnen sollte, die schon mal weggehen, nur für das Thema Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung. Da haben wir die Steuern noch gar nicht mit berücksichtigt. Das heißt, aus diesen 90.000 werden dann tatsächlich relativ schnell eher 35.000, 40.000, die dann netto tatsächlich echt ohne Selbstbeschiss hängen bleiben.
Und davon muss ich dann meine Lebenshaltungskosten natürlich dann eben auch noch mittragen. Das heißt also meine eigene Miete, sofern ich nicht irgendwie dort, mein Betriebszimmer irgendwie noch mit absetzen kann dahinter. Und du hast jetzt schon einige große Brocken genannt, was viele auch gar nicht auf dem Schirm haben. Gerade als Coach ist es ein Thema, ich bin einzeln unterwegs. Wir empfehlen auch sehr gerne immer die freiwillige Arbeitslosenversicherung in diesem Bereich, das Thema Risiko. Denn die Leistung erbringe ich ja als Coach. Wenn ich aber jetzt, längerfristig ausfalle, und da gibt es verschiedenste Gründe dazu, dann ist natürlich die Frage, was kann ich dann tun? Und da ist natürlich auch so eine freiwillige Arbeitslosenversicherung eine Möglichkeit, das abzusichern, kostet aber eben dann auch entsprechend wieder.
Und das Fiese an der Statistik: Der Durchschnitt von 90.000 ist nur der Durchschnittswert. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Leute als Coaches, die weniger verdienen und natürlich welche, die mehr verdienen. Das große Problem ist beim Coaching immer noch die Akquise. Das heißt, ich kann ein super guter Coach sein, wenn ich es aber nicht hinbekomme, meine Leistungen entsprechend zu verkaufen. Und jetzt reden wir ja davon, dass sehr, sehr viele sich als Coach gründen und das immer mehr angepriesen wird. Wenn ich meine Leistungen nicht verkauft kriege, sondern meine Kunden eben zur Konkurrenz laufen, dann verdiene ich an dieser Stelle gar kein Geld. In der Rauen-Studie hat man das Ganze untersucht, ist auf eine spannende Zahl gekommen, nämlich dort waren 47% der Arbeitszeit, die tatsächlich echte bezahlte Coachingzeit sind. Das Finde ich relativ spannend, weil ich ja auch, wenn wir mit den Gründern das Ganze kalkulieren, mit den Coaches und die dann ihre Auslastungspakete und wir machen ja immer so eine, sag ich mal, Vertriebswunschliste. Was würdest du dir wünschen? Wie viele Stunden oder wie viele Paketinhalte, Teilnehmer oder wie auch immer das kalkuliert wird dann im Einzelfall, aber wie viele du dabei hättest und die dann häufig darauf kommen, dass sie sagen, naja, ich bin bei, wenn wir es uns mal in Arbeitszeit umrechnen, nachher 120, 130 Stunden im Monat bezahlte Arbeitszeit, wo ich sage, wenn du das schaffst, dann kommst du bitte nochmal vorbei, dann gebe ich dir einen aus, weil das ist wirklich eine sehr beachtliche Leistung. Wir selber sind ja nur auch schon, lass mich kurz überlegen, 14, 15 Jahre in dem Bereich tätig und ich sage immer, wenn ich mit einem Vollzeitjob rechne, dann sind 80 Stunden bezahlte Arbeit, die ich tatsächlich hinbekomme, schon eine sehr gute Quote im Durchschnitt. Und jetzt sagt er die Raunstudie, dass sie mit 47% sogar fast etwa bei dem Wert nachher auch liegt. Das heißt, wir haben einfach einen Riesenbatzen, den viele vergessen als Unternehmer, der dazugehört. Akquisezeit, 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 Marketing, Buchhaltung, was noch so alles hinzukommt, in der ich zwar tätig bin, aber kein Geld verdiene.
Genau, das ist eine große Stolperfalle, wo wir ja auch immer wieder in der Beratung sagen, wenn ihr in die Preiskalkulation reingeht, müsst ihr natürlich diese Zeiten einfach mit einrechnen. Das heißt also, eure Akquisezeit müsst ihr auf euren Stundensatz natürlich mit draufrechnen und nicht sagen, nee, ich bin ja letztendlich nur die Zeit, wo ich am Kunden bin, tätig. Ne, das wäre eine Fehlkalkulation. Entsprechend kommen wir natürlich auch zu gewissen Coaching-Sätzen, wo viele dann auch immer denken, wow, wieso verlangt jetzt zum Beispiel ein Coach x Euro die Stunde? Ne, muss er letztendlich, weil ja auch die Auslastungszeit never so hoch ist.
Kommen wir zum nächsten großen Problemfeld in der Coaching-Szene, der Marketing-Mythos. Regelmäßig wird mir also angezeigt, wenn ich mich als Coach selbstständig mache oder als Berater, als Trainer, das kann man aber gleich sehen, dann ist es relativ einfach. Ich muss nur Instagram-Werbung schalten mit der richtigen Agentur, mit dem richtigen Algorithmus, mit der richtigen KI-Unterstützung kommen die Kunden über Insta von alleine reingespielt. Und also ja, solche Fälle gibt es. Aber ob das immer die passenden Kunden sind, sei nochmal dahingestellt. Und wir sehen es ja auch bei uns in der Kundschaft, in der Masse reicht es eben nicht. Die meisten mühen sich ab mit Content, mit Inhalten, mit Werbung bei Insta und Co. und kriegen eben nicht die Kundschaft rein. Warum? Weil es eben wieder so viele gibt, die da drin werben. Also wenn ich alleine mein Insta-Feed aufmache, dann könnte ich mir stundenlang verschiedenste Beiträge diversester Coaches, Berater, Trainer anschauen, die alle ganz besondere Tipps haben. Und am Ende habe ich wieder vergessen, wen ich mir eigentlich davon anschauen wollte. Und auch wir sind zwar als Firma, als Avalia auf Insta und Co. präsent, aber muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht unser Hauptakquise-Kanal. Dort kommt nicht die Masse der Kunden her, sondern das dient eben eher der Markenstärkung und der Imagestärkung, die wir da haben wollen.
Absolut. Und deshalb raten wir letztendlich auch immer den Coaches, einen größeren Marketing-Mix dort aufzubauen, einen Vertriebsmix aufzubauen. Coaching bedeutet ja eben auch, dass ich Vertrauen dann zu meinem Coach aufbauen kann und das kann ich halt eben durch ein Reel oder so nicht sofort. Natürlich kann ich dadurch erstmal Interesse wecken bei jemandem, ne? Durch spannende Tipps oder vielleicht Fragestellungen, die mich zum Nachgrübeln bewegen, wo ich sage, okay, dieser Coach oder diese Coachin ist für mich absolut interessant und sympathisch, vielleicht kontaktiere ich die mal, deshalb ja auch Instagram durchaus eine Sache sein kann. Aber es kommt natürlich darauf an, dass ich dann das Vertrauen aufbaue. Und Vertrauen baue ich halt eben auf durch den persönlichen Kontakt. Und das raten wir unseren Gründern ja auch immer wieder. Das heißt, baut ein Vertrauensnetzwerk auf. Schaut, dass ihr letztendlich auch mit anderen Unternehmern, mit anderen Personen größeres Netzwerk aufbaut, dass ihr mit denen sprecht und so letztendlich eine höhere Empfehlungsrate bekommt. Ne? Denn nur so kriegt ihr dann auch einen Verkauf zustande. Und wenn es dann eben zu einem positiven Coaching gekommen ist, dann ist eben auch das Wichtigste, dass eine Weiterempfehlung geschieht. Ne? Wir selber können das auch immer wieder sagen. Wir freuen uns auch darüber, dass wir sehr viele Referenzen und Bewertungen für unsere Leistungen erhalten. Und das gibt natürlich auch gerade im Coaching-Business ein Stück weit mehr Sicherheit und Vertrauen für zukünftige Kunden. Das heißt also, die gucken dann drauf und sagen, okay, wenn jetzt mehrere Leute gesagt haben, diese Leistung war wirklich toll und die Person konnte mir helfen, ja, dann kann das jetzt nicht gelogen sein, dann versuche ich das einfach bei dieser Person mal. Also unser Tipp hier definitiv einfach auch zu gucken, nicht nur Insta, nicht nur Online-Marketing, wirklich auch breit ein bisschen schauen und die Vertrauensbasis.
Und dafür braucht es eben Zeit. bei der Zeit in den ersten 6 Monaten zu überbrücken, hilft natürlich zum Beispiel der Gründungszuschuss. Das können wir an der Stelle sehr empfehlen, das dazu zu nehmen. Und auch da gibt es wieder einen Fakt, der eigentlich fast schon demotivierend ist, wenn wir uns diese Studienlage angucken. Denn da ist es so, dass der durchschnittliche Coach, der da untersucht wurde, eben über 27 Jahre Berufserfahrung und 11 Jahre Coaching-Erfahrung verfügt. Das heißt, es zeigt sich auch hier wieder, dass natürlich die Traumzahlen, die in den Studien erreicht werden, die Stundensätze und so weiter, auf der anderen Seite eben selten erreicht werden von denen, die ganz frisch in das Business einsteigen, sondern es ist eben Ziel, auf das ich hinarbeiten muss. Und wie du so schön gesagt hast, Coaching ist eben Vertrauen. Vertrauen braucht Zeit, es braucht Kundschaft. Wir sehen es auch bei uns immer wieder, dass, und es werden ja viele Kunden fragen uns ja auch dazu bei der Gründung, wie lange dauert es eigentlich, bis ich ausreichend Kunden habe, wo ich immer sage, das hängt von dir ab. Aber die meisten, die wir so begleitet haben, bei denen ist irgendwo so innerhalb des ersten Jahres dann auch mal der Knoten geplatzt und die haben häufig durch einen guten Zufall einen Kunden gehabt, der richtig begeistert war, von dem Coaching noch dazu richtig gut vernetzt war und dann diesen Coach quasi einfach durch Weiterempfehlungen mit hereingebracht hat. Und so häufig eben die dann mit größeren Firmen Kooperationen haben oder mit verschiedenen Netzwerken Kooperationen aufbauen konnten, wo dann der Kundenzustrom nahezu von selbst passiert. Und auch wir kennen ja aus unserem Umfeld nur schon seit vielen Jahren einige Coaches, die gar keine Akquise mehr machen müssen, sondern die tatsächlich als Business Coaches sagen, ich kann meinen Kalender aufmachen, dies ist mein Jahr, liebe Kunden, ihr könnt euch jetzt, ich sag mal, darauf bewerben, wann ihr bei mir Termine haben wollt, weil ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen für dieses Jahr und habe nur so und so viele Termine überhaupt zur Verfügung.
Absolut. Das ist natürlich die Luxussituation und das ist so ein bisschen der Reality-Check dann dahinter. Davon kann ich als Gründer einfach nicht ausgehen. Manchmal ist es wirklich ganz hilfreich, wenn ich aus einem bestehenden Unternehmen komme und vielleicht noch dort raus Kundenbeziehungen habe. Ne? Also wenn ich vielleicht ein Vertriebsmitarbeiter gewesen bin und die Leute wissen, dass ich ein guter Vertriebler bin und als Vertriebscoach dann arbeite, dann kann es sein, dass ich in der Selbstständigkeit darauf zurückgreifen kann, auf diese Erfahrung und das mit der letztendlich überführen kann und die Leute sagen, hey, der war auch schon damals top gewesen, der ist auch jetzt top, was soll sich geändert haben dahinter. Also gerne auch diese Sachen, meine Expertise, meine Praxiserfahrung aus dem Angestelltenverhältnis mit einführen in die Selbstständigkeit, denn klar, ich kann ja nirgendswoher die Berufserfahrung herzaubern, diese 27 Jahre. Und wenn ich mich zurückerinnere, Christoph, wo wir uns gegründet haben, wir waren auch Jungspunde und viele unserer Mitbewerber haben mir auch gesagt, was wollen diese Grünschnäbel jetzt hier? Weil das Thema Unternehmensberater, man sieht ja gerne eigentlich den grauhaarigen, da haben wir ja noch nicht zum Glück, Berater im Anzug. Und das war für uns natürlich auch am Anfang ein großes Hindernis gewesen, dort erstmal Vertrauen zu schaffen. Hier kann man wirklich als Tipp nochmal mitgeben, wenn ihr als Coach euch auch gründet dahingehend, guckt, dass ihr neue Ansätze vielleicht mit ranbringt. Also gerade wenn man auch jung gründet, kann das natürlich auch sein, dass man vielleicht State of the Art ist, vielleicht technologisch ein bisschen weiter ist, als das, was vielleicht schon ein Coach ist, der schon mehrere Jahre dann am Start ist.
Das stimmt wohl. Wo wir bei den Tipps sind, vielleicht konzentrieren wir uns mal ein bisschen darauf und schauen uns mal an, was sind eigentlich so die Top-Tipps, die wir denjenigen, die darüber nachdenken, sich als Coach selbstständig zu machen oder mittendrin sind in ihrer Gründungsphase eigentlich so geben können? Was wäre dein Nummer-1-Tipp für einen angehenden Coach?
Also mein Nummer-1-Tipp, und das sage ich wirklich jedem Coach in jeder Gründung, fast jedem Gründer an sich, baut euer Netzwerk auf, geht in Netzwerke, die ihr selber also dort, wo ihr eure Zielgruppe letztendlich verortet, ne? Wichtig ist, ihr müsst rausgehen. Und das ist für viele das Problem. Die meisten sagen, ich bin noch nicht bereit, ich muss das noch üben, ich muss noch eine Weiterbildung machen, ich habe noch ein bisschen Zeit. Alles Quatsch. Springt wirklich in das kalte Wasser, besucht wirklich verschiedenste Netzwerke, redet gerne auch mit eurem Gründungsberater, im besten Fall halt eben mit uns. Wir begleiten auch immer wieder unsere Gründer mit auf Netzwerke, ob das jetzt zum Beispiel BNI ist oder BVMW, die Wirtschaftsjunioren oder der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland. Das gibt eine riesige Vielzahl an Netzwerken, die man besuchen kann. Und da ist es eben wichtig, einfach rausgehen, Erfahrung sammeln. Ihr könnt eigentlich nichts falsch machen dabei. Das Einzige, was ihr falsch machen könnt, ist, ihr bleibt sitzen und geht nicht raus. Das ist auf jeden Fall mein absoluter Nummer-1-Tipp für einen Coach, um hier im Vertrieb erstmal aktiv zu werden.
Okay. Vielleicht von meiner Seite, ich denke, das Wesentliche als Coach ist es, sich von Anfang an zu positionieren. Wir haben genügend Wald- und Wiesencoaches, die von Lebensberatung bis Unternehmensberatung über spezialisierte Tiercoachings alles anbieten können. Das kann ich auch verstehen, weil die Methoden sicherlich häufig ähnlich sind. Und damit kann man ja eigentlich alles machen. Das Problem ist, wenn du eigentlich alles machst, dann bist du für niemanden empfehlenswert. Also überlegt euch ganz genau, was könnte eure Positionierung sein. Wer ist dort dabei eure Zielgruppe? Und seid dabei auf der anderen Seite aber wieder nicht zu speziell. Ich verweise hier wieder auf unsere Kurzvideos zu dem Hundefriseur für dreibeinige Grauhaardackel. Also es muss am Ende noch eine relevante Zielgruppe geben. Vielleicht hier auch noch mal ganz kurz ein paar Zahlen dazu, wenn wir uns das Ganze anschauen. Die meisten versuchen sich natürlich im Bereich Führungskräfte und Top-Management zu positionieren. Das ist auch ganz logisch, weil da sind natürlich die höchsten Sätze an Tagessätzen, die ich für Coaching kriegen kann, zu vermuten. Und die Kundschaft ist natürlich eher offen dafür. Die Kundschaft ist sehr zahlungsbereit, aber die wollen natürlich auch Ergebnisse sehen und haben eben Auswahl, weil im Bereich der Top-Management-Coaches, da haben wir eine Quote von 1 zu 4,25. Das heißt, auf jeden Kunden kommen 4,25 potenzielle Coaches, die dafür in Frage kommen auf dem aktuellen deutschsprachigen Markt. Schauen wir uns das Ganze an, auch hier wieder aus der rauen Studie bei Projektleitern. Das heißt also, so sage ich mal, eine Ebene tiefer würden jetzt manche sagen, würde ich aber gar nicht sagen. Dort ist es sogar noch schlimmer, dass dieses klassische Führungskräfte-Coaching, da haben wir eine Quote von 1 zu 6,71.
Wahnsinn.
Von daher muss man eben sagen, überlegt euch das ganz genau, ob ihr euch in dieses Haifischbecken an dieser Stelle mit hereingeben wollt, weil ihr wisst ja nicht, es wird der Beste von den 7 Coaches, die zur Auswahl stehen, genommen pro Auftrag, ob ihr denn in dem Moment der Beste seid. Aber es gibt eben auch Märkte, die sind nicht so überlaufen. Zum Beispiel das Thema Coaching von Arbeitslosen und das Thema Gründercoaching wurde dort auch untersucht in der Studie. Dort ist die Quote nur 1 zu 2,1, also schon was ganz anderes als die 1 zu 7 von gerade. Ich denke also, in dem Bereich könnte man sich zum Beispiel noch tummeln.
Das wäre natürlich eine super Variante, um hier mal eine Ausbildung auch mit zu machen zum Gründungsberater und Gründungscoach.
Gut, dass du es ansprichst. Die Ausbildung bieten wir nämlich rein zufällig an. Im November diesen Jahres wieder, beginnend am 9. November für eine Woche, die Ausbildung zum zertifizierten Gründercoach. Wenn ihr also von uns und einer langjährigen Geschäftspartnerin von uns lernen wollt, wie man als Gründercoach arbeitet, wie man sich sein Business als Gründercoach aufbaut und vor allem die Möglichkeit bekommen wollt, nachher auch im Rahmen dessen kostenfreie Gründercoachings anbieten zu können und da auch mit uns zusammenzuarbeiten und zusätzlich von allen Vorlagen, Toolboxen und was wir so in unserer Arbeit einsetzen, zu profitieren, kann ich euch diese Ausbildung nur ans Herz legen. Die Infos dazu werden wir euch bestimmt hier irgendwo nochmal in die Beschreibung reinschreiben. Wenn nicht, haben wir dazu auch auf unserer Homepage nochmal entsprechende Videos gemacht. Schnell sein lohnt sich, es gibt nur 15 Plätze.
Und das Beste daran ist, man kann sogar bis zu 90% Zuschuss erhalten. Einfach anfragen und wir prüfen das natürlich dann nochmal mit nach.
Okay, jetzt aber wieder zurück zum allgemeinen Thema Gründen als Coach.
Da kommen wir gleich mal zum nächsten Tipp dahinter. Man weiß manchmal gar nicht, was die Leute letztendlich alles kaufen. Ne? Und jetzt ist das große Problem bei den Coaches, ich biete ja eine Leistung an, das Coaching. Das heißt, ich habe ein Produkt, manchmal okay, ich biete halt eben Pakete an. Ja? Aber es ist an mich als Person gekoppelt. Wenn mir jetzt irgendwas passieren sollte oder ich kann gerade kein Coaching durchführen, bin ich natürlich limitiert und kann keinen Umsatz erzielen. Deshalb unser Top-Tipp dazu nochmal, Diversifikation der Produktleiste. Das heißt also, schaut einfach, wie könnt ihr vielleicht noch zusätzliche Leistungen mit anbieten. Das muss nicht immer an eure Person gekoppelt sein. Ne? Also es ist natürlich die Möglichkeit, dass ich letztendlich hier als Berater unterwegs bin, beziehungsweise Coach. Ich kann natürlich auch vielleicht mal Schulungen mit durchführen, denn ich habe bestimmte Kenntnisse natürlich in Bereichen. Und dann kann ich auch überlegen, gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, Produkte, die ich verkaufen kann, zusätzlich zu meiner Leistung, die vielleicht auch tangierend sind, die einen Zusatz ermöglichen. Wir hatten schon Gründer gehabt, die waren zum Beispiel befähigt, die waren haben Bilder gemacht, ja, Fotografien und die waren im Bereich Motivationscoaching unterwegs und dann haben die gesagt, hey, ich mache da einfach Mantra auf dieses Bild drauf und dann verkaufe ich einfach dieses Bild noch zusätzlich. Warum nicht? Ich meine, das ist ja eine Zusatzeinnahmequelle, unabhängig davon, ob ich die Person gecoacht habe oder auch nicht. Das andere ist, ich kann ja auch wirklich kleinste Gimmicks, Glücksbringer oder irgendwas anderes mit anbieten. Und wie du schon gesagt hast, man weiß manchmal gar nicht, was die Kunden, wofür die Geld bezahlen. Und dann ist halt eben so ein Anhänger schnell mal für 10 Euro bezahlt. Und der Wareneinsatz war vielleicht um 50 Cent. Also denkt auch mal dort ein bisschen quer. Was gibt es vielleicht noch für Zusatzeinnahmequellen?
Und vielleicht beim Thema Diversifikation nicht nur die Zusatzeinnahmequellen, sondern vielleicht auch mal überlegen, wenn ich mich jetzt auf einen bestimmten Markt konzentriere. Jetzt nehmen wir zum Beispiel, nehme ich wieder uns als Beispiel. Wir haben ja auf der einen Seite diesen ganzen Markt und das ganze Thema der Gründercoachings. Das ist etwas, was sehr konjunkturabhängig ist. Immer typischerweise dann, wenn es der Wirtschaft tendenziell etwas schlechter geht, wenn auch Arbeitslosenquoten steigen, dann steigt auch die Zahl der Gründer, weil es eben nicht nur Chancengründungen gibt, sondern eben auch Notwendigkeitsgründungen. Und momentan sind wir ja gerade wieder in so einer Phase, wo sozusagen die Zahl der Gründungen massiv ansteigt. Auf der anderen Seite, wenn es der Wirtschaft gut geht, in dem Moment sinkt diese Gründerquote. Das macht es natürlich wieder für die Coaches von Arbeitslosen oder eben auch von Gründern schwieriger. Und da stehen wir dann wiederum bei uns aber mit der Avalia, mit unseren anderen Leistungen, eben zum Beispiel dem Fördermittelmanagement für die Unternehmen, die dann wieder investieren wollen, auch zur Verfügung. Das heißt, was ich hier als Tipp geben möchte, spezialisiert euch, aber überlegt vielleicht in der Spezialisierung, wie laufen die Märkte und gibt es vielleicht gegensätzliche Sachen dabei, wo ich auf beiden Märkten spielen kann und sagen kann, hey, wenn die eine Seite schwierig ist, Wirtschaftslage gerade schwierig, dann habe ich vielleicht mit dieser Art von Coaching mehr Erfolg. Ist die Wirtschaftslage gut, habe ich vielleicht mit der anderen Art von Coaching ein bisschen mehr Erfolg. Und trotzdem ist es im Endeffekt die gleiche Leistung oder eine ähnliche Leistung, die ich dort erbringe. Und am Ende muss ich ja ganz ehrlich sagen, die wichtigste Sache überhaupt ist das Thema Synergien suchen statt Konkurrenz zu befeuern. Wir haben das selber früher festgestellt, als wir noch angestellt gearbeitet haben und es immer so war, Mensch, wir dürfen nicht so viel woanders hin empfehlen, weil das Geld, was der Kunde woanders ausgibt, kann er nicht mehr bei uns lassen. Das sind Blockaden im Kopf in dem Moment, die dich als Unternehmer ja überhaupt nicht vorwärts bringen, sondern zu sagen, hey, wer in meinem Markt agiert dort noch? Mit wem kann ich vielleicht zusammenarbeiten? Wen kann ich vielleicht in Themengebieten, wo es, sag ich mal, ich vielleicht nur 50% Wissen drin habe oder mit einem Kunden, mit dem ich nicht so gut klarkommen würde, weil es da gerade menschelt als Coach oder weil ich das zeitlich vom Umfang örtlich oder wie auch immer nicht darstellen kann, mit wem kann ich dort zusammenarbeiten und vielleicht demjenigen dann diesen potenziellen Coachy eben auch vermitteln und auf der anderen Seite mich aber auch andere Personen nicht wieder ins Gespräch bringen. Also auch das erleben wir viel. Die Coaches, die in Netzwerken zusammenarbeiten, die sagen, hey, wir machen nicht Ellenbogengesellschaft, mein Kunde, mein Kunde, mein Kunde, sondern hey, wie können wir hier zusammen ein besseres Ergebnis, ein besseres Auftreten am Markt erzielen, dass die eben auch deutlich erfolgreicher sind.
Absolut. Macht definitiv Sinn und deshalb eben auch das Netzwerken, was wir auch am Anfang gesagt haben, denn ihr lernt nur andere Coaches kennen, wenn ihr euch natürlich tummelt und mit denen auch sprecht. Und ganz ehrlich, es wird nicht jeder Kontakt, den ihr macht, vielleicht zu einem Mitbewerber beziehungsweise Konkurrenten dann auch zu einer Kooperation führen. Ihr werdet vielleicht dann auch feststellen am Anfang, das passt auch gar nicht, mit dem zu arbeiten. Das geht gar nicht. Das ist bloß ein Geben. Also seid auch da wirklich mit dran. Guckt, bringt mir das was, diese Zusammenarbeit, dass auch wirklich eine Synergie langfristig entsteht. Und entkoppelt das im Zweifel, wenn ihr merkt, nach einem Jahr oder sowas, hier habt ihr irgendwie keinen Mehrwert hinter der gesamten Geschichte gehabt.
So, Roland. Und jetzt als kleines Fazit, wenn deine Kinder zu dir kommen und sagen, Papa, ich möchte mich selbstständig machen als Coach, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findest du das?
Oh, naja, okay, sie haben mich ja als Coach, von daher würde ich natürlich sagen, klar, eine 10, das kriegen wir hin, denn das Netzwerk steht da. Momentan würde ich denen vielleicht eine andere Empfehlung dazu mitgeben, aber mit einem richtigen Gründercoach an der Hand, denke ich mal, kann das schon hier vorangehen. Man muss es allerdings realistisch einschätzen, die gesamte Gründungsthematik. Sie werden, ich werde Ihnen definitiv auch sagen, das wird hier nicht sofort in die Millionenumsätze gehen. Man muss es realistisch sehen und vielleicht, und das ist ganz wichtig, erstmal was Ordentliches lernen.
Okay, vielleicht würde ich dort noch einhaken und mich erstmal hinsetzen mit Ihnen und sagen, was genau hast du denn vor? Was ist deine Spezialisierung? Weil vielleicht haben Sie ja eine geile Idee beim Coaching, auf die bisher noch keiner weitergekommen ist. Also ich könnte mir bei der heutigen Generation Spezialcoaching für angehende K-Pop-Tänzerinnen zum Beispiel sehr gut vorstellen. Und da gibt es vielleicht noch gar nicht so viele auf dem Markt, sodass man damit wieder eine Chance hat. Also am Fazit, ich glaube, man kann das wagen, als Coach zu gründen. Das ist nicht per se erfolglos und das ist nicht per se überlaufender Markt, aber eben das Thema ganz reflektiert dort ranzugehen, zu sagen, was ist meine Spezialisierung, wer ist meine Zielgruppe, passt meine Qualifikation und mein Wissen und Erfahrungsschatz denn zu dieser Zielgruppe dazu? Und wenn das passend ist, dann kann man eben, das ist der Vorteil, das einfach mal ausprobieren, auch als Coach. Sagen, Mensch, dann nehme ich mir jetzt ein halbes Jahr Zeit oder ein Jahr Zeit und setze mir eine finanzielle Reißleine oder wenn der Gründungszuschuss ausgelaufen ist oder was auch immer. Und ich sage, in der Zeit probiere ich und dann weiß ich, ob es klappt. Ja. Denn der beste Zeitpunkt zum Gründen war vor 20 Jahren und der zweitbeste ist heute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja.